Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge. Heute wollen wir über ein spannendes Thema reden, was Anni und ich schon eine Weile auf dem Zettel haben, und zwar Perspektivenwechsel, weil wir selbst ja mit dem Sansibar Umzug, Auszug, Teilzeitauswanderung, Auszeit einen Perspektivwechsel eingeschlagen haben und uns täglich dabei erwischen, dass wir hinterfragen, ob das jetzt das normale Leben ist, und gleichzeitig uns dabei unterbrechen und sagen, was ist denn überhaupt das normale Leben? Weil wir alle mit einer bestimmten, gewissen, uns in die Hände gelegten, selbst erbauten Perspektive groß werden und erst im Erwachsenenalter hinterfragen, ist das denn mein Leben? Ist das, lebe ich das Leben, was ich mir wünsche? Ist das das Leben, was mir die Eltern irgendwie vermacht haben? Ist das etwas, was die Gesellschaft, Arbeit, Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften und so weiter und so fort uns mitgeben? Oder ist das wirklich so meine Perspektive? Wie sehe ich das Leben? Wie empfinde ich das Leben? Wie fühle ich das Leben? Wie fühle ich Menschen und all das, was irgendwie zu einer eigenen Sicht gehört, darüber wollen wir mal mit euch heute sprechen.
Und ich glaube, ich habe ziemlich oft in den letzten Folgen, ich habe ja immer so Phasen, in denen ich über gewisse Dinge rede, gewisse Dinge esse, trinke, mache, wie auch immer. Und ich bin jetzt seit längerem schon in dieser Phase, in meiner was ist eigentlich normal Era, in der ich immer sage, naja, nur weil es für mich normal ist, heißt ja nicht, dass das normal ist. Also was ist schon mein Normal im Vergleich zu anderen Menschen, die ein anderes Normal empfinden? Und ich kann nicht meine Werte und meine Prinzipien auf andere Menschen projizieren, weil die aus anderen Umfeldern kommen und mein Normal absolut absurd ist.
Und dabei ist es so wichtig, das eigene Normal kennenzulernen und sich diese Zeit zu nehmen und sich selbst um sich zu kümmern. Daher die Frage an dich, bevor wir loslegen. Wann hast du eigentlich zuletzt Zeit nur für dich alleine genommen? Und nicht sowas wie, ich mache mal Yoga, weil ich mich bewegen muss, oder ich höre einen Podcast, nebenbei räume ich die Küche auf, sondern wirklich nur für dich alleine.
Da muss ich ganz lange überlegen und es fällt mir leider nicht ein und das ist erschreckend.
Ist es, weil das habe ich auch gemerkt. Und ich habe mir dauernd vorgemacht, dass ich diese Selfcare-Sachen mache und stelle dabei fest, dass es eigentlich nur ein Listenabhacken ist.
Und was hat sich verändert?
Fantasy. Seitdem wir Fantasy hören, muss ich tatsächlich sagen, zwingt es mich wirklich in dem Moment zu sein, in dem Moment präsent zu sein, und ich kann nichts anderes nebenbei machen. Ich höre einfach nur zu, ich spüre rein und ich bin einfach da.
Das brauche ich witzigerweise ganz dolle, weil ich Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren, und ich finde, dass Fantasy die einfachste Form vom Bei-sich-Sein ist. Kein Aufwand, keine Vorbereitung. Einfach reinhören und spüren.
Genau das. Und es gibt eine Menge an Auswahl, muss ich sagen. Ob es eher so eine Story ist, die einen komplett abholt und die in die eigene Welt hineinzieht. Oder, was ich besonders gerne mag, geführte Meditationen, die dann langsam einen runterbringen. Und das Schönste ist, es ist für Frauen von uns Frauen gemacht. Ist das nicht toll?
Den Link und den Code findet ihr direkt unter der Folge. Einen ganzen Monat kostenlos. Und mit dem Code FEMALE spart ihr 25 € aufs Jahresabo, morgens, abends, egal wann, es ist immer der richtige Moment. Und um zurück aufs Thema zu kommen, ich habe ja eben gerade gesagt, mein Normal muss nicht das Normal von anderen sein, und ich habe auch schon mal mit einer Freundin oder generell immer wieder wiederholt, dass nur weil etwas ein Problem für dich ist oder etwas ein Problem für mich ist, heißt das ja nicht, dass es ein Problem für jemand anderen sein kann. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel angucke, für mich, ich bin jetzt nicht so die Digitalste, ich bin nicht so die Technischste, und wenn ich dir sage, dass ich einen Burnout kriege bei einer Steuererklärung, denkst du dir vielleicht, hä, was ist jetzt ihr scheiß Problem? Man klickt halt dreimal, aber keiner sieht ja, dass ich dabei denke, aufgrund meiner Erfahrungen oder aufgrund meiner Glaubenssätze, die natürlich nicht projizierbar sind auf jeden. Für mich bedeutet sowas immer direkt Knast. Und für dich überhaupt nicht, weil du dich dein ganzes Leben darum gekümmert hast. Und bei mir wurde sich das ganze Leben darum gekümmert. Dafür bin ich aber so eine, die sagt, ich setze mich sofort hinter das Steuer eines fremden Autos und habe gar kein Problem und liebe es, mit dem Auto allein durch die Gegend zu fahren. Und du, weil du deine Erfahrung hattest und einen Autounfall hattest, hast einfach eine ganz andere Beziehung zu dieser Situation und siehst da eine andere Gefahr, die ich einfach nicht sehe. Deswegen, mein Normal ist nicht dein Normal. Und nur weil ich sage, je geil, oder du sagst, ach, Steuererklärung drauf geschissen, heißt das ja nicht, dass irgendwas bestätigterweise ein Problem oder kein Problem ist.
Und ich würde behaupten, ehrlicherweise, dass alles, wie wir sind, wie wir denken, alles aus Erfahrungen resultiert, die wir gemacht haben. Ein Beispiel, ein sehr aktuelles Beispiel. Ich hatte gestern nämlich ein Date, ohne dass ich wusste, dass ich ein Date habe und ohne dass ich ein Date wollte.
Ulala.
Ich bin vom einen Ende zum nächsten Ende des Strandes gelaufen und dachte, ich habe ein bisschen Me-Time und habe meine Stunde Spaziergang mit Musik und einem Saft am Ende des Tunnels. Saß dann irgendwann ein, zwei Stunden später in einem Café und dann ruft mich eine neue Bekanntschaft an und fragt, wo ich denn wäre. Und tatsächlich war er ums Eck. Und ich dachte, ach, guck mal, jetzt war ich irgendwie zwei, drei Stündchen alleine. Der kann doch dazukommen mit mir den Saft trinken. Und dann gehe ich schon nach Hause schlafen. Pustekuchen. Er kam und wir haben nicht geflirtet. Wir haben irgendwie einen Satz vielleicht ausgetauscht. Als wir uns kennengelernt haben, war ich ein bisschen tipsy am Tanzen. Ich habe ihn überhaupt nicht bemerkt. Und meine Perspektive vorab vielleicht für euch ist derzeit, dass ich eigentlich keine Lust habe aufs Daten. Also ich bin total offen, jemanden kennenzulernen und wenn ich mich mit der Person wohlfühle, sowieso, und es gab jemanden, mit dem ich jetzt eine Weile, monatelang telefoniert habe und habe ich eine Connection gefühlt und die war so schön und so stark, dass ich natürlich jetzt erstmal vergleiche und da jemand da im Kopf irgendwie ist, der mich vielleicht beschäftigt ab und zu. Jetzt nichts Dramatisches, keine Verliebtheit, aber es ist einfach jemand, den ich interessant finde.
Der dich psychisch, emotional ein bisschen stimuliert.
Ja, sagen wir es mal so, weil das ist nämlich irgendwie kein, also es ist keine Liebe, aber es ist auch kein irgendwie, oh mein Gott, es ist alles schiefgelaufen, sondern es gab irgendwie so ein paar Strapazen und der ist noch aktuell, weil ich einfach ihn noch zu spannend fand. So, das heißt, mein Kopf hat irgendwie eine Beschäftigung, wenn es eine Beschäftigung bräuchte, was Männer angeht, und deswegen gehe ich durch den Tag mittlerweile auch ohne diese Bekanntschaft so, dass ich mir denke, wenn ich es fühle, dann fühle ich es und wenn nicht, dann nicht. Und im Moment bin ich aber so, dass ich mich nicht, ich fühle mich nicht nach jemandem, der für jemanden zu viel tut. Eine sehr enge Freundin hat gesagt, meine Caringness-Batterie ist leer seit meiner letzten Beziehung, weil ich mich zu sehr um Menschen kümmere. Und ich hatte eine spannende Unterhaltung mit dem Date-Nicht-Date gestern, weil er einfach alle fünf Minuten nach fünf Minuten Spaziergang versucht hat, meine Hand zu nehmen und zu halten. Und ich glaube, wäre es eine Person, die ich spannend finden würde oder die ich ein bisschen länger kennen würde, dann fände ich das süß. Ich fand es allerdings unfassbar störend, weil er mich in Situationen brachte, die mir unangenehm sind. Und das waren Situationen, dass ich ihm wirklich 29 Mal sagen musste, kannst du das bitte nicht machen? Und er gefragt hat, warum? Und nein, ich schulde ihm keine Erklärung. Nichtsdestotrotz fand ich ihn erwachsen und smart genug, dass ich dachte, ich erzähle ihm gern, warum. Und dann habe ich aber gar nicht erzählen können, warum, weil ich gar keinen Grund habe. Ich möchte einfach in dem Moment Händchen nicht halten von einem Mann, den ich gerade erst kennengelernt habe. Und das hat gar keinen tieferen Grund. Es könnte aber natürlich gleichzeitig sein, weil jemand anderes in meinem Kopf ist und ich einfach nicht so ein Mensch bin, der von einem Gedanken oder Mann an einen Gedanken zu dem nächsten Gedanken und Mann hüpfe. Und das war aber so übergreifend von ihm, dass er das immer wieder gemacht hat und mich immer wieder in diese Situation gebracht hat, dass ich ihm 30 Mal sagen musste, bitte, ich bitte dich, bis er dann sogar versucht hatte, mich zu küssen irgendwo am Strand, weil er dachte, Mond, Spaziergang, hübsche Frau, er fand mich unfassbar attraktiv, er fand mich toll, er hatte einen kleinen Crush und seine Perspektive war, wir machen einen Spaziergang im Mondschein und halten Händchen. Meine Perspektive war, ich möchte eigentlich ganz doll in Ruhe gelassen werden heute und ich möchte durch den Strand spazieren und ich möchte gerne eine Gesellschaft bei mir haben, aber diese Gesellschaft soll fucking aufhören, mich versuchen zu küssen, wenn ich schon sage, nein, bitte nein.
Und wir kommen ja auch aus einer Gesellschaft, das ist ja auch nochmal so ein Perspektivding. Wir kommen aus einer Gesellschaft, in der wir, wenn wir in einen Club gehen und wir jemanden toll finden, gucken wir diese Person ja am wenigsten an. Das heißt, die Person, die wir am meisten mögen, kriegt die wenigste Aufmerksamkeit, was total krank ist eigentlich, weil man geht in einen Club und hat mit niemandem gesprochen, aber vielleicht hat man auf fünf Leute einen Crush gehabt und 20 Leute haben auf dich einen Crush gehabt, aber bloß keine Schwäche zeigen und bloß keine lieben Worte einander geben und bloß keine, weil bei uns gelten Gefühle ja als Schwäche in Deutschland, muss ich sagen. Und wenn man hier auf einmal unterwegs ist auf Sansibar, ist es halt so, dass dir jeder Hallo sagt, jeder sagt dir, wie schön du aussiehst, jeder gibt dir ein Kompliment, jeder gib dir ein Kompliment für deine Klamotten, wie du aussiehst, wie du redest, alle supporten dich, wie toll. Aha. Das heißt, die Menschen hier sind sehr ausdrucksstark. Und wir aus unserem kleinen Kokon, wo wir Angst haben, Schwäche und Gefühle zu zeigen, vermeintliche Schwäche, sind sehr, sehr schnell überfordert von Menschen, die proaktiv uns zeigen, dass sie uns mögen, weil uns das unter Druck setzt, weil uns das Gefühl gibt, dass wir dieser Person dann plötzlich was schulden. Das ist ja auch nochmal so unser beklopptes Verhalten. So, sobald wir jemandem sagen, dass wir ihn mögen, treffen wollen, sehen wollen, 3 Wochen am Stück, denken wir immer schon, dass wir direkt den Ehevertrag unterschreiben müssen und dass wir direkt heiraten müssen. Mhm. Weil sobald man den kleinen Finger gibt, muss man ja auch den ganzen Arm geben. Das ist ja auch so bescheuert, was wir denken. Und der Typ hat sich einfach gestern gedacht, ich mag sie richtig gerne. Hier ist es so, dass die Kultur zulässt, dass man einfach seine Gefühle ausdrückt. Es ist so, dass Menschen sich gegenseitig, weiß ich nicht, Aufmerksamkeit schenken, sich Liebeleien entgegenwerfen und nach 2 Wochen dann einfach ghosten. Hm. Und wir kommen mit dieser Normalität, wie damit umgegangen wird, wie mit irgendwie Sexualität, wie mit Liebe, wie mit Aufmerksamkeit, ist einfach nicht unser Normal. Hm. Das ist einfach, das passt nicht zu unserer Perspektive auf das normale Dating und Kennenlernen. Deswegen geraten wir und gerätst du, weil wir ja so pflichtbewusst sind und wir immer direkt denken, oh mein Gott, wenn ich jetzt Hand halte, dann bedeutet das, dass wir uns morgen auf jeden Fall nochmal treffen müssen. Dann bedeutet das, dass ich vielleicht in einem Monat mit ihm eine Beziehung führe. Will ich das überhaupt? Und dann verfangen wir uns. Ich meine, es muss natürlich auch ein Spark da sein. Ne? Ja. Also so wie du schon sagst, so wenn das passen würde, dann würde man es auch mitmachen. Aber vielleicht hat er einfach gedacht, und ich will ihn damit nicht in Schutz nehmen, auf gar keinen Fall, weil dein Normal darf ja dein Normal sein und mein Normal darf auch mein Normal sein und keinem ist erlaubt, deine Grenzen zu überschreiten. Aber es ist definitiv eine andere Perspektive auf das Datingverhalten, weil er sich wahrscheinlich denkt, wahrscheinlich meint sie, das habe ich in irgendeinem Dictionary gelesen, wahrscheinlich meint sie ja, obwohl sie nein sagt. Wahrscheinlich will sie einfach nur weglaufen.
Und ich meine, wir sind ja alles Menschen und ich verstehe das ja auch. Und er hat mich attraktiv gefunden und er fand das total schön und ist hergerannt, um mich zu treffen, hat die ganze Zeit irgendwie davon gesprochen, ob er mir Dinner irgendwie kaufen kann, weil ich ja noch nichts gegessen habe und hat auf mich aufpassen wollen. Ich bin mehrfach fast aufs Maul geflogen. Also das ist, wieso lachst du? Das ist hätte auch alles gepasst und es tut mir irgendwie auch leid und ich war auch liebevoll zu ihm, obwohl ich sehr gerne auch einfach diese Seite an mir lernen wollen würde, dass ich ein bisschen strenger, ohne Witz hier, Humor da, einfach sage, bitte, ich bitte dich jetzt verstecken, ne? Genau, ich bitte dich jetzt ein letztes Mal, dass du aufhörst, meine Hand zu greifen, weil ich fühle es einfach nicht. Ja. Vielleicht fühle ich es heute nicht, es kann aber sein, dass ich es in ein paar Tagen fühle, vielleicht fühle ich es heute Morgen oder vielleicht fühle ich es niemals. Und ich habe ihm ganz klar kommuniziert und da war ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich einfach jetzt gerade in so einem Mindset bin, wo ich mich einfach auf mich fokussiere und dass, wenn ich in Beziehungen bin, ich das da sehr schnell verliere und ich habe Ziele und ich habe ein Leben und ich freue mich auf so viele Sachen und das ist einfach leider so, dass ich immer noch nicht aus meinem Muster raus bin, dass, wenn ich jemanden bei mir habe, denke ich viel an die Person, ich mache viel mit der Person und ich verliere so ein bisschen meinen Fokus. Und wenn ich dann irgendwie auch noch mit einem Heartbreak oder irgendwie sonst was endet, dann sowieso. Dann sind erstmal Monate weg, bis man drüber hinweg ist. Und das ist einfach, es ist keine vielleicht gesunde Einstellung, aber ich bin mir sehr bewusst in mir, wenn es darum geht, jemanden kennenzulernen und dann einfach meinen Kopf nicht da zu haben, wo ich es gerne gerade hätte. Und zwar bei mir fokussiert. Und ich habe ihm das auch erzählt und seine Antworten waren halt alles so, ja, nee, um mich musst du dich nicht kümmern. Ich so, Mann, verstehst du nicht dieses Grundprinzip? Ich erzähle dir nicht, wie unsere Beziehung zu laufen wird, sondern wieso ich gerade nicht deine Hand halten möchte. Und dann habe ich mich darüber geärgert, dass ich es überhaupt erklären wollte. Aber ich muss ihn auch doch noch mal kurz in Schutz nehmen, weil an sich hat er nichts falsch gemacht, außer meine Grenzen 29 Mal zu überschreiten.
Und weil du sie wahrscheinlich auch nicht gezeigt hast, klar genug.
Hab ich
von seinem Point of View.
Ja, genau, von seiner Perspektive aus. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Für ihn war es nicht deutlich genug. Bei ihm hätte ich viel, viel deutlicher sagen müssen. Wobei ich gleichzeitig auch mich in Schutz nehmen muss. Und wie deutlicher kann man bitte ein Nein sagen? Wie deutlich kann man bitte die Hand wegziehen mehrfach und sagen, ich möchte das nicht. Ich fühle mich nicht wohl, dass du meine Hand die ganze Zeit greifst und er immer wieder das versucht zu tun. Nichtsdestotrotz war das tatsächlich so, dass ich vielleicht das ja auch irgendwie nett gefunden hätte, wenn ich nicht in meine Perspektive nochmal ein paar Tage zuvor einen Besuch hier hatte, der sich einquartiert hat, ohne dass ich es wollte und 3 Tage lang nicht weggegangen ist und ich schon strapaziert wurde, weil es ja eine 4. Person in diesem kleinen Haushalt gab, um die ich mich dann kümmern musste, weil ich jemand bin, der sich gerne um jemanden kümmert.
So. Oder der pflichtbewusst ist und dann der sich Pflicht, kümmert, genau. Nicht nur gerne.
Und der hat dann alles abbekommen und dann ist natürlich am nächsten Tag der andere gekommen und das hätte ja gar nicht funktionieren können, dass nachdem ich froh war, dass der eine meine Wohnung endlich verlassen hat, für den, auf den ich auch absolut gar kein Interesse oder sonst was hatte, sondern ich habe ihm einfach nur eine Bleide geben wollen, weil es bei ihm Probleme gab. Und daraus ist resultiert, dass ich leer gesorgt wurde, dadurch, dass hier einfach ein unfreundlicher Besuch war. Und dann kommt der andere Cutie Patootie mit seinem Hand halten und denkt, er ist lieb und erwischt mich aber auf dem falschen Fuß, wo ich aber gerade nicht bereit war, nochmal jemandem hihi haha nett zu begegnen.
Ja.
So, und deswegen falsch gemacht, hatte an sich nichts, aber er hat nicht hingehört, wie meine Ansicht ist, sondern dachte, dass seine Ansicht auch meine Ansicht ist. So.
Und ich finde, dass du dich überhaupt nicht hättest erklären müssen. Ich würde mir wünschen, dass wir alle nicht versuchen, also ich finde, es ist ein ganz schmaler Grat zwischen ehrlich sein und unfreundlich sein. Ich finde, man sollte klar und freundlich bleiben, weil ich habe immer das Gefühl, es gibt so zwei Kategorien, vor allem Frauen, weil ich das Gefühl habe, dass Männer generell immer direkter sind und man einfach nie irgendwie was vermutet, weil die einfach straight raus sind und einfach sagen, wenn sie was kacke finden, so ohne Rücksicht auf Verluste, weil die sich einfach denken, hä, mag ich nicht, sage ich einfach nicht.
Und das ist mir lieber als Geplapper, ja, ganz ehrlich.
Und ich mag das nämlich nicht, weil ich habe das Gefühl, dass es irgendwie bei Frauen vor allem so zwei Kategorien gibt. Es gibt die Kategorie und mit beiden, auf beide bin ich sauer. Es gibt die Kategorie Frau, die sich direkt immer mit ihrem Schutzschild und mit ihrem Schwert hinstellt und sagt, ich mag das nicht, ich will das nicht, ich finde das kacke, ich habe keinen Bock, mich zu erklären, ich bin emanzipiert, feministisch. Und dann sind die immer so radikal hart. Oder wir haben die People-Pleaser wie uns, die zu allem immer hihihaha sagen und die Menschen, die uns gegenüberstehen, einfach nicht checken, was wir damit eigentlich meinen, weil wir viel zu lieb und viel zu indirekt sind. Mein Freund sagt ja auch ständig zu uns, dass wenn jemand uns gegenübersteht, auf den wir keinen Bock haben, wir zu diesen Menschen sagen sollen, kannst du bitte weggehen? Dazu sagen, ich muss Handy gucken. So, und mein Freund hat auch gesagt, der ist da ein bisschen sehr sensibel, was das betrifft. Also er würde es schon verstehen, aber er weiß ganz genau, wie die vor allem Männer hier ticken. Die verstehen das nicht, wenn du sagst, haha, nee, und guckst halt aufs Handy. In Deutschland wäre das vielleicht schon das radikalste Zeichen, was du jemandem geben kannst, nicht interessiert zu sein oder einmal kurz mit dem Kopf zu schütteln oder was auch immer. Aber hier muss man das halt ein bisschen radikaler machen. Und worauf ich eigentlich nochmal hinaus wollte, ist, dass wir als People-Pleaser uns so schwer irgendwie abgrenzen können und so schwer uns selbst ausdrücken können, dass die uns irgendwann in so einer Spirale begeben, in der wir keinen Bock mehr auf Menschen haben, in der wir keinen Bock mehr haben, uns irgendwie auszutauschen, Community, wir ziehen uns zurück. Und ganz oft sind wir so selbstkritisch, dass wir uns ständig selbst optimieren. Ich habe nämlich das Gefühl, dass jeder gerade in so einer... Ich finde das gut, dass wir als Gesellschaft in diese Richtung gehen, weil das zum ersten Mal jetzt passiert, dass vor allem Frauen stark sein dürfen und nicht die lieben Mädchen sein müssen, sondern auch sagen dürfen, nein, das will ich nicht. Ich meine, es ist ja auch so, dass deine Schwester, deine Nichte so toll erzieht, dass deine Nichte direkt von Anfang an gelernt hat zu sagen, wenn sie etwas nicht mag, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Und wir sind immer noch so die Generation, die irgendwie, wir Millennials sind irgendwie so zwischen Babyboomer und Gen Z und wir wissen nicht wohin und das sehen wir ja ständig in irgendwelchen Social Medias, dass wir die Generation sind, die noch wissen, wie es ist, hart zu arbeiten, aber die auch sehen, wie es ist, ein Soft Life zu haben, weil Gen Z einfach andere Prioritäten hat als Millennials und als Babyboomer. Boomer? I don't know. Die Boomer sind unsere Elterngeneration. Yeah. So. Und wir sind die ganze Zeit in so einem Zwiespalt und kämpfen ständig mit unserer Psyche, weil wir wissen, was wir eigentlich dürfen und was wir eigentlich könnten, aber wir uns in einem Gefängnis befinden, mental, und da einfach nicht rauskommen, weil wir noch diese generational trauma mit uns und diese generational Last mit uns mitschleppen. Ich habe letztens so ein Video gesehen, wo mehrere Generationen Frauen im Video waren und die Ur-Ur-Ur-Oma hat einen Stein der Ur-Ur-Oma gegeben und der Stein wurde immer größer und die Ur-Ur-Oma hat es zur Ur-Oma gegeben und der Stein wurde immer größer und die Oma gab es dann irgendwann zu ihrer Enkelin Und es liegt an uns, dieses generational Trauma, Heaviness, wie auch immer, zu durchbrechen. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gerade alle, das ist gerade sehr exzessiv, dass wir alle in so einer Selbstoptimierungsphase sind, in der alle irgendwie heilen wollen, wir wollen alle reflektieren, jeder will seine Muster erkennen. Und manchmal gucken wir uns ja in die Augen und denken uns so, oh mein Gott, ich wünschte mir, ich würde das nicht sehen. Ich wünschte mir, ich würde dieses Muster nicht sehen. Ich wünschte mir, ich würde mir darüber keine Gedanken machen, was diese Person jetzt getan hat, was sie damit anrichtet und was die Intention ist und was die Erklärung dafür ist. Und wir haben so viele Selbstoptimierungsaufgaben tagtäglich, um an uns zu arbeiten. Und ich frage mich, spricht eigentlich jemand darüber, was man dadurch verliert? Mhm. Also ist Selbstoptimierung und immer die anderen Perspektiven einnehmen, ist das eigentlich, natürlich exzessiv ist es immer ungesund, ist es gesund oder ungesund? Wie viel will man sehen und wie klar will man eigentlich sein, wenn ich mich im alltäglichen Leben angucke und mir im Supermarkt an der Kasse frage, wie unfreundlich eine Kundin eigentlich mit dem Verkäufer oder mit dem Kassierer reden kann, der nichts dafür kann, dass die Kacktomate gerade schlecht geworden ist. Und es war letztens tatsächlich so, dass ich am Supermarkt an der Kasse war und die Kundin irgendwie Limetten auf den Boden geschmissen hat und der Verkäufer irgendwas gesagt hat, aber trotzdem noch höflich war. Und dann hat die Kundin zu dem Verkäufer gesagt, ich glaube, du willst einen Streit anfangen. Und das war total aggressiv. Und es gibt die Menschen, die total mit dem Kopf durch die Wand gehen. Aber dann gibt es diese Selbstoptimierer, die ständig versuchen, irgendwas an sich selbst zu optimieren. Und ich weiß nicht, wenn wir immer reflektieren und immer heilen wollen, ob das vielleicht auch zu viel für uns selber sein kann. Also für die Gesellschaft finde ich super, aber für einen selbst als Individuum fühlt es sich echt schwer an, alles immer zu verstehen und alles immer zu sehen. Deswegen müssen wir manchmal ein bisschen zickiger, ein bisschen schroffer, glaube ich, werden.
Ich bin grundsätzlich, ich schwanke immer. Ich schwanke immer, je nachdem, in welcher wahrscheinlich Menstruations- oder Ovulationsphase ich mich befinde, schwanke ich immer zwischen, ich bin für Selbstoptimierung und ich bin gegen Selbstoptimierung. Ich bin aber, glaube ich, im Moment tatsächlich eher für Pro, vor allem seit meiner Coaching-Ausbildung, weil wir dort ganz viel über einen tiefen Psychologen, der schon verstorben ist, gesprochen haben, der diese tiefen Psychologie mitentwickelt oder mit bestaunt, analysiert, optimiert hat. Und er sehr viele Tests und Beweise irgendwie geliefert hat, dass Menschen sich verändern können. Es gab ja immer diese Frage, können Menschen sich verändern oder nicht? Und diese Frage existiert immer noch und die Antwort ist ja, laut ihm. Alfred Adler hieß er. Und ich finde das ganz spannend, das Thema, aber jetzt ohne das zu vertiefen und die Frage zu vertiefen, hat mir das ein Gefühl gegeben von also zu wissen, dass wir Menschen uns verändern können, mit dem Wissen gehe ich seitdem anders an Beziehungen, Partnerschaften und Freundschaften heran. Auch also jede mögliche Beziehung zwischen Menschen. Weil ich mir denke, wir sind fähig, uns zu verändern, zu optimieren, anzupassen. Es muss nicht immer optimieren heißen, es kann auch einfach nur verändern sein. Das heißt, das, was wir erlebt haben, das shaped uns, wie heißt das auf Deutsch? Das
formt
uns, aber das bedeutet nicht, dass wir uns dann im Erwachsenenalter, was sehr viele von uns tun, darauf ausruhen können und sagen, ich habe in der Kindheit XY erlebt und deswegen bin ich so. Das bedeutet aber, okay, was hast du dann zwischen diesem Erlebnis und deinem Erwachsenen jetzt hier, gemacht, um das zu verarbeiten und zu verändern? Und das finde ich ganz spannend, weil ich habe sehr viele in meinem Umfeld, die sehr viel selbst optimieren. Und ich selbst bin auch in einem Selbstoptimierungsloop im Vergleich zu denen aber so weit entfernt davon, weil ich mich auch so ein bisschen ängstige, dahin zu kommen, weil ich nicht in diesem Loop so tief sein möchte, dass es nur noch darum geht. Und das ist etwas, was vielleicht zu viel werden kann. Gleichzeitig, wenn du so viel erlebt hast und so viel mitgenommen hast und du weißt, dass du dich verändern möchtest, aber du weißt nicht wie, nenne ich persönlich diesen Weg zum veränderten Ich, zu dem neuen Ich, Selbstoptimierung oder Optimierung. Und das kannst nur du machen, das kannst nur du selber mit dir machen und das kannst nur du machen, wenn du aware bist, was überhaupt optimiert oder angepasst oder verändert oder geheilt werden kann. Ich mag das Wort heilen auch immer nicht so, aber das beschreibt es irgendwie am besten. Und gleichzeitig, so schön es auch sein kann, und es gibt heutzutage einfach so viele Wege und all das ist ja auch neu für uns, gucken alle immer noch mit so einem Side-Eye darauf. Auch ich, obwohl ich von Coaching bis Reisen mit Substanzen, alles Mögliche durchhabe, bin ich immer noch auch eine der Menschen, die so ein bisschen Side-Eye darauf, einfach nur, weil es alles neu ist. Früher hatten wir nicht den Zugang zu irgendwelchen Ayahuasca-Reisen, wir hatten keinen Zugang zu irgendwelchen Therapeuten, die irgendwie Klangschalen, Meditation, was auch immer. Also Zugang ja, aber nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt ist. Und du kannst jetzt zu jedem Thema dir einen Coach holen, du kannst mich anrufen und sagen, Bro, ich habe irgendwie mich gestern daran erinnert, dass es eine Uroma gab, lass uns eine Session zur Ahnenarbeit machen. Mhm. Und das, was du eben gesagt hast, mit diesem, wir tragen die Steine von der Oma, von der Uroma, von der Winde, ne? Auch das war früher vielleicht bekannt, aber nicht so verbreitet durch die sozialen Medien oder durch Kommunikation oder Bücher, dass wir das verstanden haben. Nur eine geringe Anzahl an Menschen hatte dieses Wissen und jetzt haben wir alle dieses Wissen und wir alle wissen aber gar nicht, wo fangen wir denn überhaupt an? Womit arbeite ich? Ich habe gehört, dass das helfen könnte. Ich habe gehört, das könnte helfen.
Ja.
Und wir machen das im Überschuss, im Überdruss, weil wir dann denken, geil, das ist so wie eine neue Pizza, die ich im Laden gesehen habe, die ist so geil lecker und die esse ich jetzt, bis ich kotze und in den nächsten Wochen gibt es nur noch diese Pizza. Und dann kommt dieser Switch, meiner Meinung nach, ins Spiel, wo ich mir denke, ist das vielleicht einer zu viel gewesen?
Mhm.
So wie viele, keine Ahnung, Pilze willst du fressen, bis du
eine Vision gesehen hast? Was ist dein Ziel?
Genau, was ist dein Ziel? Wofür machst du das? Und wir Menschen machen alles immer zielgerichtet. Wir haben immer alle ein Ziel, auch wenn du den jetzt noch nicht weißt, weiß dein Kopf mehr, als du es jetzt gerade weißt. Und dann gibt es, beobachte ich halt Menschen in meinem Umfeld und denke mir manchmal, aber machst du dazwischen auch eine Pause? Versuchst du das irgendwie
zu dich auch selbst zu akzeptieren?
Versuchst du dich genau zwischendurch zu lieben, deinen Erfolg zu feiern? So machst du, wir haben ja nichts anderes gemacht, würde ich behaupten, Anja, dass wir uns optimiert haben, indem wir uns aus einem Ort, Deutschland, bewegt haben nach Sansibar.
Gelöst haben.
Gelöst
also haben. Auch ein bisschen radikal. Nicht nur optimieren, sondern um auch uns nicht uns anpassen an die Umstände, sondern die Umstände so zu wählen, dass sie zu uns passen.
Genau, das war der Unterschied bei uns beiden, würde ich sagen, weil wir nicht gesagt haben, wir müssen an uns selbst arbeiten. Also ich schon, weil ich durch den Ortswechsel mit neuen Ängsten zu tun hatte, die ich davor nicht hatte.
Mhm.
Und ich finde, die haben Platz verdient. So, es gibt, ich bin ein Mensch, der, wir haben immer gelacht und gesagt, wie haben wir mich mal genannt? Gefühlslegastheniker. Und das haben wir schon wie lange nicht gesagt? Seit ein,
super
zwei Jahren.
Oh mein
Wahnsinnig
Gott.
Lang nicht mehr.
Ja.
Und Anni lacht sich immer kaputt, wenn ich irgendwie einen Gefühlsüberschuss habe und nicht weiß, wohin damit, weil ich immer sehr, sehr kontrolliert bin. Und anscheinend habe ich jetzt Zeit und Raum und Mut gefunden, Gefühle nach oben kommen zu lassen oder überhaupt zuzulassen und Emotionen manchmal aus mir sprießen und ich einfach anfange zu weinen und man mich fragt, warum und ich dir nicht sagen kann, warum.
Und das fühlt sich nicht toll an.
Und das fühlt sich überhaupt nicht toll an. Dennoch ist das so eine Seite, wo ich mir denke, okay, nennen wir es nicht optimieren, aber es ist eine Seite, die anscheinend jetzt gerade laut schreit.
Lass es zu.
Lass es zu, lass doch mal irgendwie rausfinden, warum das so ist. Ich selbst als Coach habe auch nämlich meine Coachings, wo ich auch an mir versuche zu arbeiten, damit ich nicht meine Trauma an meine Kunden übergebe. Und da hatte ich selbst nämlich eine schöne Session dazu zum Thema Überforderung und zum Thema Emotionen, weil ich da manchmal sitze und denke, warum habe ich jetzt vor 3 Tagen so sehr geweint und mir das heute scheißegal ist? Was ist an dem Tag passiert? Was ist getriggert worden? Welche Angst war da? Und ich finde, das ist viel wichtiger zu verstehen, dass da irgendwas passiert ist in mir, statt dass ich schon die Antwort habe.
Ja. Und dann auch zu wissen, so, okay, ich atme jetzt 3-mal, um es einfach zukünftig besser handeln zu können.
Ja, deswegen bin ich schon, glaube ich, pro Optimierung. Aber im Sinne von,
wir müssen nicht alle darauf warten, dass wir alle vollends geheilt sind, weil es ist auch okay, die Flaws, die wir haben, die Unperfektheiten zu akzeptieren. Ne?
Ja, ich warte zum Beispiel jetzt nicht darauf, dass der Typ mir schreibt und sagt, ich habe es verstanden, ich werde deine Hand nicht mehr halten, wir werden das und das machen.
Ja.
Sondern das ist etwas, wo ich sage, ja, okay, dann schaue ich doch bei mir rein. Warum hat mich das so getriggert mit seiner scheiß Dreckshand? Und woran liegt es? Es ist nicht, weil er ein Arschloch ist. Ja, ich habe meine Momente, wo ich Männerhass betreibe, aber grundsätzlich habe ich eher Mitleid und Liebe mit denen und ich möchte das auch so beibehalten. Deswegen ist für mich irgendwie so eine Optimierungsfrage, die wichtig ist, um auch Perspektiven Wechsel, worum es ja heute geht, einzuleiten, zu sagen, was hat nicht er falsch gemacht, sondern was wurde in mir getriggert, dass ich so genervt von ihm war, von dem einen, der sich 3 Tage hier einquartiert hat, von dem anderen, der meine Hand die ganze Zeit genommen hat. Was sind das, die Sachen? Bin ich vielleicht gar nicht so geheilt, wie ich dachte, um einen neuen Mann wieder in mein Leben zu lassen? Vielleicht ist es auch einfach diese Antwort. Und das Gleiche sollte aber der kleine Motherfucker auch sich selbst fragen.
Ja.
Er muss aber das Gleiche tun. Er
das
muss
wäre das Schöne.
Fragen, warum ich 50 Mal, er muss nicht denken, ach, die ist eine Frigide, sonst was, sondern er müsste sich theoretisch fragen, warum hatte ich das Bedürfnis, auf sie nicht zu hören und ihre Boundaries zu überspringen oder so.
Glaubst du?
Sag.
Glaubst du, du könntest beim nächsten Mal, wenn das passieren sollte, weil du wirst auf jeden Fall auf ihn treffen, wenn ihr das nächste Mal so eine Situation habt, meinst du, du könntest ihn fragen? Und das sind nämlich auch so Sachen, die du und ich auch schon öfter mal besprochen haben, aber lange nicht mehr ausgesprochen haben. Glaubst du, du könntest ihn beim nächsten Mal fragen, warum glaubst du, dass du meine Hand nehmen sollst jetzt? Oder warum glaubst du, dass du meine Hand nehmen darfst?
Im Sinne von, wo warum kommt das Gefühl du, bei dir ja. her, dass du, dass ich das auch ja. möchte, ob er ja. reingehorcht hat, ja. was meine Body Language sagt?
Genau, ich würde nämlich gerne, und das habe ich schon mal zu dir gesagt, ich würde gerne nicht, dass du sagst, ich hätte gerne das, nicht, dass du sagst, bitte mach das nicht, weil manche Menschen das dann vielleicht auch nicht so verstehen, obwohl das auch schon wieder bescheuert ist. Aber um, also, da er dich in eine slightly ungemütliche Situation bringen.
Eigentlich sogar sehr,
das könntest war
sehr
ungemütlich. Könntest du ihn auch konfrontieren und sagen, warum glaubst du, so aus so einem therapeutischen Blickwinkel, warum glaubst du, dass das jetzt gerade angebracht ist? Also was gibt dir jetzt gerade den Anlass? Und dann wird er wahrscheinlich sagen, ich hätte das
ich Gefühl,
dass
Connection.
Du mich anguckst. Und dann kann man einfach weiter fragen. Also es muss ja nicht auf irgendwie aggressiv oder auf Hass aus sein oder dass man sich dann danach trennt und jeder seines Weges geht, sondern einfach sagen, was an meiner Körpersprache hat dir das Gefühl gegeben, dass du und vielleicht würdest du ihm damit sogar helfen. Vielleicht fragt er sich ja manchmal abends im Bett, wieso es mit keiner Frau klappt, wieso er immer allein nach Hause geht, obwohl er gut aussehend ist und gebildet und charmant und hast du nicht gesehen. Und das zum Dinner einladen ist ja super, aber darauf folgend fünfmal deine Hand zu greifen, das killt halt dann leider das Dinner, worüber du dich gerne gefreut hättest. Wenn er dich dann abholen würde und einfach sagen würde, ich mag es voll gerne mit dir zu reden und in einer Woche von jetzt könntest du rein theoretisch head over heels in ihn verliebt sein, weil er 5 Schritte richtig gemacht hat, statt den 10. Schritt vor dem 1. Schritt gegangen zu sein.
Ich muss ja sagen, ich kann sowas nicht ernst nehmen. Und das ist auch wieder meine Perspektive, weil für mich, wenn ich an jemandem Interesse habe, dann zeige ich Interesse anders, nicht indem ich die Person ablecke, es sei denn, ihr seid in einer Atmosphäre, wo ihr vielleicht ein bisschen trinkt und ausgiebig tanzt und lacht und dann ist es was anderes. Aber das war ein Spaziergang. Neben uns liefen Kinder. Das war so ein Moment, wo ich mir denke, wie kann das missinterpretiert worden sein von ihm und von mir ja anscheinend.
Das ist
was habe ich ihm als ein Signal gegeben, dass er das irgendwie machen kann oder ist da übergriffig und er hat einfach alle Signale ignoriert, weil ich bin mir so sicher und du kennst mich, dass ich nichts, sogar wenn ich jemanden mag, kriegst du von mir so ein Signal, mich anzufassen eigentlich nicht. Und seine Hand war auch die ganze Zeit um meine Hüfte. Es ging nicht nur bei der um Handhalten, sondern um irgendwann dann umarmen von hinten mehrfach und 3 Versuche, mich zu küssen. Nachdem ich mehrfach gesagt habe, ich mach das nicht, ich mag das nicht.
Okay, beim nächsten Mal, wenn wir auf ihn stoßen,
schlagen wir ins Gesicht,
kannst du ihn bitte fragen, warum er das macht.
Dieses
Warum, so eine offene Frage stellen.
Ja, und ich will das auch gar nicht überdramatisieren, weil ich fand das alles trotzdem irgendwie ganz nett mit ihm und wir haben drüber gesprochen und ich habe meine Meinung geäußert und das ist alles halb dramatisch, aber solche Momente halten mich dann so ein bisschen fest.
Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass viele Frauen gerade am Steuer sitzen oder diese Folge hören und in die Luft schreien, weil die sich denken, Alter, 3-mal spinnt er oder was?
Und nicht jeder, aber es gibt mehr als eine Handvoll Frauen, die wahrscheinlich ihn zur Seite gekickt hätten, gesagt hätten, Marina, was bist du für eine Idiotin? Wieso schubst du ihn nicht weg? Weil ich ihn immer noch als Menschen interessant fand, weil ich es immer noch gut fand und ich auch noch nach Hause kommen musste bei
Dodo. Und du auch nicht judgen willst.
Und ich auch, genau, ich wollte nicht, und das ist halt das, ich will, Anja und ich sagen, was seit Jahrzehnten? We don't bleed on people who didn't cut us.
Ja.
Und ich will ihn nicht quasi dafür büßen lassen, nur weil ein anderer Spacki sich 3 Tage und einquartiert hat und ich deswegen genervt war. Ja. Ich bin ja auch mehr, also ich weiß, dass es nicht nur er ist, aber nichtsdestotrotz, was die Frauen auch alle immer machen, wir reden immer alles schön und gut. Die Pointe dieser Story ist, er hat mehrfach Sachen gemacht, die ich nicht mochte. Ich habe es kommuniziert und deswegen möchte ich ihn nicht sehen, weil er das ignoriert hat. Ende der Story. Und da sollte auch Anfang und Ende der Story sein. Aber weil wir optimieren, weil wir versuchen wollen, Perspektiven uns anzusehen und Menschen zu verstehen, weil wir eben nicht einfach Menschen wegstoßen wollen von der Seite, weil ich nicht diejenige sein möchte, die sagt, oh, dieser
hat krumm geguckt,
hat mich blöd behandelt und jetzt sind alle Männer Schweine. Nein, das ist halt auch nicht unser Ding. Und das ist auch völlig okay für mich, dass ich dann manchmal overthinke oder überanalysiere. Ja. Damit kann ich leben. Aber ich kann auch besser damit schlafen, dass ich ihn irgendwie auch nicht wie ein Arschloch weggeschubst habe und gesagt habe, nur weil du ein Idiot bist, muss ich es halt nicht auch sein. Und by the way, machen es nicht nur Männer. Disclaimer, natürlich ist das auch andersseitig. Genauso, da haben wir genug Stories gehört von Frauen, die sich nicht, also vielleicht nicht die Männerhand nehmen, aber anders halt verhalten und Gewalt in Beziehungen auch von Frauen auch ausgehen kann, vor allem psychische Gewalt. Mhm. Einfach nur das mal daher gesagt, wir erzählen natürlich immer von Männer-Stories, weil wir beide Männer daten. Aber das ist ein Thema, das ist in Beziehungen für gegenseitig vorhanden.
Ja, und zum Thema Perspektivwechsel wollte ich auch nochmal sagen, weil wir über die Selbstheilung gerade gesprochen haben. Und wir ja selber nicht wissen, bis wohin man sich optimieren soll, was Optimierung ist und was irgendwie schon manische Heilungssucht ist oder sowas. Ich frage mich immer, ist es gut, alles zu sehen, alles zu verstehen, weil man irgendwann an einen Punkt kommt, von dem man nicht mehr zurückkehren kann. Ne? Mhm. Wenn du einmal etwas gesehen hast, wenn du einmal etwas verstanden hast, dann siehst du es plötzlich und dann projizierst du das auf ganz viele Menschen. Ne? Also du erkennst irgendwie Manipulation. Es kann auch sein, dass du bei deiner Date-Erfahrung jetzt gedacht hast, so, oh mein Gott, was ist das für ein Narzisst? Der hat jetzt irgendwie meine Grenzen überschritten. Und man kann direkt irgendein Trauma auf ihn drauflegen oder direkt irgendeine psychische Störung ihm zuschreiben oder keine Ahnung was. Man erkennt irgendwelche ungesunden Beziehungsmuster direkt. Man erkennt die eigenen Bedürfnisse im Optimalfall. Mhm. Wäre es gut, wenn man die eigenen Bedürfnisse erkennt. Das ist bei so einer Selbstheilung ganz gut. Aber sie dann nicht aggressiv zu vertreten, wäre auch schön. Man kann nicht mehr zurück in die Unwissenheit.
Oh, und das
will ist ich, auch unser Fluch irgendwie ja, so, ne?
Elaboriere mal ein bisschen, weil ich finde diesen Punkt unfassbar wichtig. Dieses, man kann nicht mehr zurück. Das hast du nämlich schon vor kurzem mal gesagt. Und auch das hat mich irgendwie getriggert, positiv würde ich sagen. Weil du und ich Dinge gemacht und gesehen haben. Allein schon, again, diese Sansibar-Auszeit, die wir jetzt machen. Wir werden niemals zurück in das Leben können. Wir werden es können, aber wollen, was wir in Deutschland gelebt haben. Auch wenn wir zurückgehen, wird es anders sein. Es wird für immer ab jetzt anders sein. Das war damals mit meiner USA-Reise so, das war mit meiner kurzen Liebe in Barcelona so und so weiter und so fort. Es wird immer etwas dir mitgegeben wie ein neues Gepäckstück, was aber gar nicht schwer sein muss. Es kann auch was Leichtes, Schönes, Wundervolles, Liebevolles, Pinkes, Federhaftiges sein. Was du aber mit dir schleppst. Und es ist das Gleiche mit Beziehungen, das Gleiche mit Fortbildung, mit Erfahrungen. Alle Erfahrungen, die du mitnimmst und machst und an dir selbst optimierst, die schleppst du immer mit dir mit. Und dann siehst du Dinge, weißt du Dinge, kennst du Dinge, schmeckst du Dinge, riechst du Dinge, die neu sind, die vielleicht deine Nachbarschaft, die das Gleiche nicht erlebt hat, nicht kennt. Und dann kannst du das nicht anziehen.
Ja.
Du kannst nicht dann wieder die Augen zumachen. Das heißt, wenn wir jetzt gelernt haben, Körpersprache, gutes Beispiel, wir lernen die Körpersprache und du guckst Menschen an oder meine Bob-Coaching-Ausbildung. Wenn Menschen mir bestimmte Dinge sagen und sich dann aber anders benehmen oder keine Ahnung was, erwische ich mich dabei, dass ich überanalysiere und mehr Verständnis habe oder Hass oder keine Ahnung. Und das Gleiche, wenn du gelernt hast, was Schulternzucken bedeutet in der Körpersprache irgendwie, wenn du in Verhandlungen, im Job oder was auch immer bist, wirst du das niemals nicht sehen können.
Schlimm, ne?
Weil es einfach da ist. Und es kann schlimm sein, muss es aber nicht. Das Gleiche ist mit schlechten Beziehungen. Wenn du einen Narzissten, ich war 5 Jahre mit einem Narzissten zusammen, ich kann die aus der Ferne riechen. Es sei denn, es gibt eine neue Art von Narzissten. Und ich kann das nicht sehen. Und das ist gut. Das ist gut, weil ich habe meine Scheißerfahrung gemacht, wo ich es nicht gesehen habe. Und jetzt kann ich das von der Weite aus erkennen, hoffentlich. Und das schützt mich. Gleichzeitig gibt es aber Dinge, wo du manchmal vielleicht zu viel gelernt, gesehen, sonst was hast. Und du würdest das gerne rückgängig machen, weil du anfängst, dann Leute zu überanalysieren oder mehr Chancen zu geben oder zu verstehen. Das machen ja, oder keine Ahnung, People-Pleaser machen dann auf einmal doppelt und dreifach so viel oder keine Ahnung was, weil sie erfahren haben, dass die Person das und das erlebt hat. Dass man dann nicht zurückgerudert sich selbst bekommt, weil man einfach diese Dinge anders wahrnimmt auf einmal oder anders sieht, weil man das und das gemacht hat. Ist das, ich frage mich, ob das so ist wie mit den Drogenjunkies. Alle Drogenjunkies sagen, dass sie die erste Erfahrung, die sie mit egal welcher Droge machen, immer die allerbeste ist. Und was danach passiert ist, Monate, Tage, jahreweise, ist die Hoffnung, genau das allererste Erlebnis wieder zu fühlen.
Danach das, wieder zu greifen,
irgendwie verzweifelt. Und das kommt aber so ganz oft irgendwie nicht, und ich erzähle das übrigens nicht, weil ich Erfahrungen habe, sondern ich war einfach neulich in einem YouTube-Loop, wo ich irgendwie verschiedene Sachen mir angeguckt habe, über Drogenjunkies. Und das ist aber ein spannendes Thema, muss ich tatsächlich sagen, weil man dann versucht, etwas zu sehen, was man aber so vielleicht gar nicht hinbekommt und das Gleiche andersrum. Man versucht, etwas nicht mehr sehen zu können und verschließt die Augen. Und einige schaffen es, weil sie dann einfach so diese Pferdeklappendinger,
Scheuklappen
vor den Augen hat und durchs Leben läuft. Du und ich schaffen es nicht.
Ja, ich habe da jetzt gerade drüber nachgedacht, weil ich super lange, also ich habe ja 9 Jahre in meinem Job vorher gearbeitet, was ja heutzutage sehr ungewöhnlich ist, so lange in einer Firma zu arbeiten, im selben Umfeld zu bleiben. Diese ganzen 9 Jahre lang wurde ich immer damit konfrontiert, dass ich doch gehen soll, dass ich doch kündigen soll, wie ich mit diesem Lohn klarkomme, mit diesem 9-to-5 von Montag bis Freitag und Überstunden, und dann wird das irgendwie aber nicht abgerechnet, und die Urlaubstage, die ich bekommen habe, das ist ja sowieso auch alles lächerlich. Und ich fand das, also ich habe denen immer zugestimmt und ich habe denen immer gesagt, ja, ich verstehe, was du meinst. Und ich würde mir das für mich selber vielleicht auch ansatzweise wünschen, dass ich da irgendwie mehr Vorteile habe oder eine andere Sichtweise oder irgendwie eine andere Stärke, eine andere Härte hätte. Ich würde mir das von mir selber wünschen, aber ich kann es gerade nicht, weil ich es nicht fühle und weil das mein Normal ist und weil ich mich in einem Rahmen befinde, der für mich so lebbar ist, und ich akzeptiere das so, wie es ist, und ich fühle mich auch auf meine Art und Weise wohl, und dass ich hier und da eine Überstunde mache, ist okay, aber einer für alle und alle für einen war irgendwie so mein Motto, mit allen dann an einem Strang zu ziehen, weil es für mich emotional viel schlimmer gewesen wäre, meine Kollegen zu verlassen und zu gehen. Ich hätte dann schlaflose Nächte gehabt, weil ich auch akzeptieren muss, wie ich selber bin, und ich auch irgendwann mal gelernt habe, mein eigenes Tempo zu akzeptieren. Also ich habe akzeptiert, dass ich länger brauche, um die Nase voll zu haben, dass ich länger brauche, um Dinge zu verstehen, dass ich länger brauche, um irgendwelche Bedürfnisse herauszukristallisieren. Das muss nicht derselbe Zeitpunkt sein wie andere. Das ist völlig in Ordnung und ich versuche mich da gar nicht zu stressen. Und jetzt mit unserer Sansibar-Erfahrung ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, aber auch nicht so, dass ich mir sage, ich hätte das früher sehen müssen. Nein, ich glaube, dass alles zur richtigen Zeit kommt und wir haben alle unser Tempo und wir müssen alle unser Tempo einhalten. Und ich würde es ganz schlimm finden, wenn ich mich hätte hetzen lassen von anderen Leuten, anders zu fühlen, weil das dann eine Lüge an mich selbst gewesen wäre. Ich gucke jetzt zurück auf die Zeit und denke mir, oh mein Gott, ich lebe jetzt Montag bis Freitag und habe irgendwie Gestaltungsfreiraum in meinem Leben. In meinem Arbeitsalltag war mein Tag geprägt von morgens klingelt der Wecker, um 18 Uhr gehe ich nach Hause. Die meiste Zeit des Jahres ist es dann schon dunkel, weil wir irgendwie Herbst und Winter haben. Und die meiste Zeit ist es dann schon so, als würde ich direkt vor Netflix mich setzen und schlafen gehen, aber ich muss irgendwie noch einkaufen gehen, ich muss irgendwie noch was essen, ich muss irgendwie noch was kochen. Und ich habe mich immer wieder dabei ertappt, wie ich mit meiner Mutter telefoniert habe und meine Mutter zu mir gesagt hat, Kind, du tust mir so leid, du hast gar keine Zeit für dich selbst. Alles, was du kochst, alles, was du machst, den ganzen Einkauf, den du nach der Arbeit machst, das ist immer gestresst. Du musst dich immer beeilen, weil der Tag ja so kurz ist, dass du ungefähr um 22 Uhr wieder im Bett sein musst, weil du um 7 Uhr wieder den Wecker klingeln hörst. Du musst irgendwie versuchen, dein eigenes Leben, und dann vielleicht nochmal zum Sport zu gehen, du musst versuchen, dein eigenes Leben so krass zu komprimieren zeitlich, dass du mit deinem eigenen Leben gar nicht hinterherkommst, weil du den ganzen Tag vor einem Rechner sitzt. Und in meiner alten Realität war das voll okay. Ich war damit voll in Ordnung, weil mein Umfeld hatte genau dieselben Probleme, meine Kollegen hatten genau dieselben Probleme, wir haben die Firma zur selben Zeit verlassen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, und dann hat man sich immer gedacht, naja, passt schon irgendwie, das ist ja wohl irgendwie das Normal. Und jetzt habe ich diese Perspektive eingenommen, oder jetzt lebe ich das Leben oder lebe in einem Umfeld, wo es mich wirklich schockiert, wie ich so lange diese Scheuklappen aufhaben konnte, wie ich so lange das ausgehalten habe, weil wenn ich jetzt in diese Struktur zurückgehen würde, also ich akzeptiere das voll, dass ich damals das Timing, ich mache mir keine Vorwürfe oder sowas, ich weiß ganz genau, dass ich das genauso gebraucht habe, weil ich einfach andere Prioritäten hatte. Meine Prioritäten waren aus meiner Heimatstadt raus sein, aus meiner WG irgendwann in einer eigenen Wohnung zu leben. Und das waren meine Bedürfnisse zu diesem Zeitpunkt. Und ich konnte mir nicht noch mehr Stress und noch mehr Umbruch und noch mehr Veränderung antun zu diesem Zeitpunkt. Deswegen war das meine Stabilität, das war meine Struktur. Es war okay, dass das stabil geblieben ist, damit ich alles andere drumherum irgendwie ändern kann und akzeptieren kann. Und alles ist irgendwie alles braucht seine Zeit, um sich gewöhnt zu haben. Naja, und jetzt, dann bin ich nach meiner Eingewöhnungsphase mit, weiß ich nicht, Hamburg, Leben, Stabilität, mich von meiner toxischen Mitbewohnerin getrennt zu haben, eine eigene Wohnung zu haben, das war dann für mich geklärt. Und es fühlt sich an, als hätte ich dann meine Ärmel hochgekrempelt und als hätten wir beide dann zur richtigen Zeit dann gesagt, so, okay, dann wäre jetzt die Arbeit hier getan, dann wäre ja jetzt alles stabilisiert und dann können wir jetzt die nächste Tür aufmachen, durch die dann Durchzug entsteht. Weil jetzt kann man das akzeptieren. Das ist genauso, wie du in deiner Struktur gesagt hast, Titel sind für dich wichtig, du willst das erreichen und das ist Swindede. Und dann hast du irgendwann diese Sachen erreicht, hast gesagt, check, 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 Checkbox, alles abgehakt und dann hast du gesagt, ist gar nicht so das, was ich wollte. Naja, cool, dann habe ich ja jetzt Zeit, anstatt dich um deinen Titel zu kümmern, während du auswanderst. Das wäre dann zu viel gewesen. Absolut. Aber wir haben uns irgendwie beide gleichzeitig stabil gefühlt, um dann zu sagen, ah nee, wir können ja jetzt den Abflug schaffen. Und wenn ich jetzt an die Vergangenheit denke, denke ich mir so, Alter, wie konnte ich? Und meine Mutter tut mir so leid, die mich so hat in Anführungszeichen leiden sehen. Die hat sich das angeguckt von Montag bis Freitag und konnte nicht fassen, was ihre arme Tochter da aushält mit ihrer Knirschschiene nachts schlafend. Und weiß ich nicht, Kopfschmerzen und Herzrasen. Ich hatte immer so eine Enge in der Brust, die plötzlich immer gekommen ist. Und ich habe das Gefühl, dass die immer gekommen ist, wenn ich eine stressige Zeit hatte. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es kurz vor Herzinfarkt ist, weil ich so einen Druck in der Brust gefühlt hatte, als hätte ich entweder Verspannung vom Sitzen oder Verspannung von meiner Psyche. Und mir jetzt vorzustellen, 28 Urlaubstage zu haben, für jemandes Vision 8 bis 10 Stunden am Tag zu arbeiten, ist für mich ein absolutes Horrorszenario. Und ich habe mich mein ganzes Leben in meinem jetzigen Horrorszenario wohlgefühlt.
Weil du dachtest, das ist das Normale. Ja, Perspektive. Das ist ja das, was uns gesagt und gegeben wird. Und für einige Menschen ist das normal. Und für einige Menschen ist genau das Ziel. Und ich kenne auch jemanden, der zurück ins Angestelltenverhältnis möchte. Cool. Ja, du tatsächlich auch. Kann auch sein. Und das ist wunderbar, weil genau so funktioniert diese Welt. Wir brauchen Ausbrecher und wir brauchen Menschen, die genau nicht ausbrechen oder genau das genießen, dass diese Stabilität da ist, dass ein geregeltes Einkommen vorhanden ist, dass eine Beziehung vielleicht 30 Jahre geht und ein Arbeitsverhältnis 9 Jahre wie bei dir läuft. Und das ist so, wie es funktionieren muss.
Ja.
Und das ist so, wie es funktionieren darf und soll. Und jeder muss für sich selbst entscheiden, wie viel möchte man an Perspektiven ausprobieren, wie viel möchte man für sich austesten, möchte man einfach nur friedliches, ruhiges Leben fühlen und keine Therapien, keine Coachings, keine Substanzen zu sich nehmen oder was auch immer es gibt zur Heilung. Und vielleicht möchte man auch gar nicht heilen, vielleicht möchte man ja auch gar nicht optimieren.
Ja, und ich finde auch, dass Heilung klingt immer so ultimativ und klingt immer so wie das Ziel. Ich finde, dass wir alle auf einem Weg der Selbsterkenntnis, Selbstfindung sind, ja. Und ich finde, dass wir nicht immer nur das Ziel anvisieren sollten, sondern auch den Weg dahin. Mhm. Es ist voll, wenn jemand, ich habe auch irgendwie mal so einen Post gesehen, dass jemand zu irgendwie meinte, so, du hast dich aber ganz schön verändert. Und mein Appellohr würde es direkt als negativ annehmen. Aber wenn jemand das jetzt sagen würde, ich habe gerade heute wieder so einen Post gesehen, wo jemand gesagt hat zu einer Influencerin, du hast ganz schön zugenommen. Und wenn jemand zu mir sagen würde, du hast dich ganz schön verändert, würde ich sagen, hell yeah, Gott sei Dank. Geil, Gott sei Dank bin ich jetzt nicht mehr die 16-jährige Ani, die ich damals war. Ich bin richtig stolz darauf, dass ich mich verändert habe und ich werde mich noch so viel verändern und meine Bedürfnisse und Umstände werden sich noch so viel verändern, dass ich auf dem Weg der Veränderung immer mehr herausfinde, wer ich bin. Und mein Ziel ist nicht die absolute Heilung meiner Wunden, sondern ich möchte mich selbst wie meine eigene beste Freundin begleiten und sagen, hey, du darfst, hey, du kannst.
Und vielleicht geht es bei dem Perspektivenwechsel, bei der Heilung, bei der Optimierung, Selbstoptimierung, gar nicht darum, dass wir uns wirklich wortwörtlich optimieren und glücklicher sehen oder glücklicher werden. Vielleicht geht es einfach nur darum, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, bewusster zu werden, bewusster zu leben, ehrlicher zu werden, vor allem zu sich selbst, authentischer zu werden. Du und ich sagen seit Jahren, Authentizität ist das A und O.
Das tätowieren wir uns irgendwann auf dem Arsch.
Auf die Stirn, ey. Und ist das vielleicht einfach das Einzige, was uns bewusst werden muss? Und auch wenn es manchmal unbequem ist. Und
es ist sehr oft unbequem.
Das ist sehr oft unbequem.
Ja.
Auch das gestern.
Der Prozess ist unbequem.
Ich habe mich auch schon gefragt mit dem Dating, mit dem Handhalten, war das vielleicht einfach nur eine Übung für mich an mich, dass ich meine Boundaries stärker kommuniziere, als ich das gestern
gemacht habe. Ja, genau. Wir machen jetzt wieder ein Szenario draus. Wir machen ja gerne so Szenarien und sagen, wenn das jetzt noch einmal, weil wir im Affekt sind wir ja die People Pleaser vor dem Herrn. Und jetzt hast du so eine kleine Szene gestern bekommen. Und fürs nächste Mal kannst du zu dir selbst sagen, okay, wenn das jetzt nochmal passiert, in genau derselben Situation ich mich befinde, was werde ich dann sagen? Das kannst du dir jetzt als Drehbuch wieder ein bisschen aufschreiben.
Absolut. Und ein Schlussgedanke, jede neue Erfahrung, so wie die von gestern, und jede neue Erkenntnis, die erweitert uns ja, unsere Welt, unsere Sicht auf Dinge. Gleichzeitig macht sie es auch unmöglich, wieder so zu leben wie vor der Erfahrung.
Ja.
Das heißt, das, was gestern mit dem Handhalten war, das werde ich niemals vergessen, das wird für etwas gut gewesen sein, hoffentlich. Und die Frage ist daher also nicht, ob die Heilung alles leichter macht, sondern die Frage ist, ob wir, du und ich und wir alle, bereit sind, die Welt dann mit den neuen Augen zu sehen, durch die Erfahrung, durch die Heilung, durch den Perspektivenwechsel. Und wenn nicht, dann bleib gerne erstmal da, wo du bist. Wir haben alle keine Eile. Und wenn doch, dann probier Dinge aus, schau mal, was passiert, ob das Leben dadurch einfacher oder komplizierter wird. Und nimm das, was du siehst, einfach mit auf deinen nächsten Weg.
Und bereue nichts und nimm es mit und versuch mit den neuen Tools zu arbeiten, weil das sind alles Tools, die uns an die Hand gegeben werden. Und versuch nicht in der Vergangenheit den Fehler zu finden, weil die können wir nicht verändern. Lass uns einfach immer nach vorne schauen und mit den Dingen arbeiten, die uns das Leben so hinwirft, weil am Ende des Tages ist, so wie wir immer sagen, jede Krise
ein Geschenk.